Wir haben ja, das muss, soll an der Stelle noch gesagt werden, zwei wesentliche Debüts, die auch genannt werden sollten. Das ist Michelle Lussier, die den Octavian singt, das ist für sie ein Rollendebüt. Und wir haben Nadine Sierra, die gerade schon genannt wurde als Sophie, für sie ist es auch ein Rollendebüt. Wir konnten heute nicht alle präsentieren, aber es ist toll zu beobachten in den Proben, wie sie von Tag zu Tag da hineinwachsen. Frau Lübben.
Entschuldigung, Sie sind sehr gute Schauspieler. Das war meine größte Furcht, dass als Sänger nicht genügend Interesse oder Talent haben für das Spielen. Und wir haben lauter Spielsänger, nennt man das so, Sängerspieler. Und die zwei, der eine ist eine Kanadierin, die andere ist eine Halb-Puerto-Ricanerin. Und herrliche Stimmen, aber schauen Sie sich das selber an. Und das ist so interessiert. Und die kommen nach der Probe und sagen, können wir nicht heimlich irgendwo weiter proben. Lassen nicht locker, wenn man auf Augenhöhe mit Nieland oder Kreuzberg mithalten will, dann muss man schon was können. Und das haben die total begriffen.
Frau Lübben, sagen Sie was Kritisches.
Zu der Produktion oder zu wem?
Zu allem,
ja. Also ich habe mich mit der Rolle von der Marschallin schon seit Anfang 90 beschäftigt, schon in meiner Studienzeit in Salzburg, und jetzt war eine kleine Pause. Jetzt habe ich die Rolle das letzte Mal 2015 und jetzt war mein Debüt an der Met mit der Partie und jetzt gleich noch eine neue Produktion danach. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wie wird das bei diesem Team sein mit so vielen Wiener? Ich liebe Wien. Wien ist auch eine, was soll ich sagen, ich war das erste Mal in Wien mit 16 und seitdem liebe ich diese Stadt und ich liebe das Wienerische, das Krantige, dieses Hinterhältige manchmal. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, auch in Wien zu singen. Und ich hoffe, dass wir auch das hier auch auf der Bühne erleben können und auch wie diese Personen sich entwickeln. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt in diesem Alter, wo ich jetzt bin, nein, aber dass ich jetzt diese Marschallin singen kann, weil man natürlich, man braucht schon ein bisschen Erfahrung, denke ich, für diese Partie. Und es ist ja eine sehr, sehr moderne Frau, die eigentlich heute auch noch genauso in unsere Welt reagieren würde, leben würde. Es ist einfach ja, eine ganz, ganz tolle Figur. Und ich freue mich mit so vielen tollen, jetzt bin ich nicht kritisch, sondern sage, dass mit so vielen tollen Menschen zu tun haben, also mit meinen Sängerkollegen, die verstehen uns alle sehr, sehr gut. Es macht immer Spaß, mit jemandem auf der Bühne zu stehen, den man schon kennt, so wie Günther, aber auch natürlich jetzt mit neuen Sängern, mit denen ich noch nie gesungen habe und ich bewundere, wie die jetzt an diese Partien gehen. Ich habe ja jetzt schon mehr Erfahrung als die, aber wir helfen einander und wenn man dann ein tolles Team hat, musikalisch und szenisch, dann ist es einfach schön, dabei zu sein.
Herr Großberg, Sie was Kritisches?
Naja, das würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich.
Gut, darf ich sagen.
Ich muss mal grundsätzlich sagen, das hat was, also da ist der Rest Österreich ein Meer, der da sehr stark hervorkommt, die ganze Produktion, aber das sehr sentimental ist für mich, und zwar aus dem Grund, weil das Subinventor damals 2014 in Salzburg meinen ersten Ox hätte dirigieren sollen, wenn Sie sich noch erinnern. Und es gab jetzt Rückenprobleme waren es damals, die Sie dann daran gehindert haben. Und wir haben aber das dann nachgeholt 2016 in Mailand und haben dann diese Salzburger Produktion, diese Kupferproduktion dann dort, ich glaube, in 8 oder 9 Vorstellungen nochmal gemacht. Und diese Sache jetzt ist jetzt total ja, zufällig eigentlich gottgegeben reingekommen. Ich muss gestehen, ich war im ersten Moment, habe mich sehr gefreut. Andererseits habe ich auch gewusst, ich sollte jetzt in Madrid sitzen und Hunding singen und daneben wollte ich eigentlich Wotan lernen für den Sommer. Das habe ich halt jetzt im Dezember in New York intensiver vorziehen müssen. Aber so ein Angebot kann man natürlich nicht ausschlagen, zumal die Produktion in ihrer Schönheit, ich habe sofort mir Bilder schicken lassen, wie das aussehen wird, mich total fasziniert hat und ich habe sofort gewusst, okay, das muss man machen, da gibt's gar nichts. Zu Wien oder zum Roten Kavalier generell, das ist ein, für mich als gebürtiger Österreicher, aber Wahlschweizer, hat das eine ganz ambivalente Sache. Ich habe eine sehr, sehr zwiespältige Beziehung zu dieser Stadt. Also ich habe das völlig anders als für die Camilla. Ich kenne auch diese unglaubliche Arroganz dieses Wiener Society-Lebens. Und deshalb hat der Ochs für mich so eine, was Katharsisches, was wirklich Psychotherapeutisches, wo ich mir ein bisschen revanchieren kann, das ich mir auch zurückgeben kann. Und ich habe so viele Dinge am Anfang erlebt meiner Karriere, wo ich an der Wiener Staatsoper beginnen dürfen, die mich immer wieder zurückversetzen und dann faszinieren, wie der Strauss und Hofmannsthal natürlich im Libretto sowieso, aber Strauss auch in der musikalischen Sprache, diesen Duktus und diesen Tonfall auch wiedergegeben haben. Und der Wolfgang kennt die Anekdote, ich glaube, ich kann sie erzählen, die ist, glaube ich, sehr, sehr passend. Ochs spricht sehr oft, wenn er sehr arrogant ist, also singt in Triolen. Triole ist einfach, du brichst den Rhythmus, du kommst quasi, wann es dir passt. Also du hast es gar nicht notwendig, dass du jetzt auf die Eins da bist, sondern du beginnst auf der Eins und du gehst einfach dann weiter nach Belieben. Und also wenn er zum Beispiel zu Fanny mal sagt, lass ja das weg. Und immer wieder was Wichtiges hat, spricht aber natürlich schon sehr metrisch, also wenn er von der Marschall entspricht in 16. und so weiter. Und ich habe immer mit diesen Phrasen, wo der Ochs mit dem Notar spricht, habe ich immer gedacht, das habe ich dann schon irgendwo mal gehört, das hat so was Autobiografisches gehabt. Und es kam mir dann tatsächlich der Moment, als ich als Anfänger in der Direktion in der Staatsoper in der Wiener gesessen bin und damals so als blutiger, wirklich die Welt niederreißen wollender Draufgänger zur Betriebsdirektorin gesagt habe, warum mache ich denn hier nichts heuer? Also ich bin nächstes Jahr dort und dort und ich mache das und das dort und so und Zerastro kommt dort und so und so weiter. Und dann hat er zu mir so müde lächelnd gesagt, aber nicht an der Wiener Staatsoper. Und das war genau dieser Duktus, das ist eine Triole, 4/16 und noch einmal eine Triole. Und der Ochs singt genau in diesem Sprachrhythmus immer wieder. Du hast genau diese Art von Elementen und wenn du das dann irgendwie wirklich spürst, und so ins Leben zurückholst, dann kriegt es also eine Plastizität. Und wenn du das dann wirklich mit einem gewissen Schmerz oder mit einem gewissen Amüsement dann noch bestückst, dann kann das eine Lebendigkeit bekommen, die der ganzen Figur und letztlich dann der ganzen Oper und der ganzen Durchführung sehr hilft. Und das sind so meine ganz kurzen persönlichen Wiener Bonbons, die da dazu passen. Oder auch nicht.
Ich will gerne eine Gegengeschichte, eine ganz kurze erzählen, die einen Teil des Wienerischen aus mir am Nerv geht und weswegen ich so wie heute in Marokko auf den Punkt bringe. Der Peter Altenberg war ein großer Dichter und in Jahrhunderten der letzte Freund von Karl Kraus. In meiner Jugendzeit, einflussreich, meine Großmutter war mit dem sehr befreundet und hatte viele Liebesbriefe von ihm, war aber in guter Gesellschaft, weil da gab es 600 andere auch noch in dieser Zeit. Und der Altenberg ist im Café Zentral gesessen, im wichtigsten Kaffeehaus damals. Und der Oberer kommt zu ihm an den Tisch und sagt, Herr von Altenberg, wissen Sie schon, wer gestorben ist? Und darauf sagt er, mir, mein Lieber, ist jeder recht.
Was haben Sie dem hinzuzufügen?
Nein, ich sage einfach, aus meinem Blickwinkel ist es darum gegangen, den Rausch der Musik optisch umzusetzen, einen Raum zu erfinden, in etwas Visuelles umzugießen. Und mir hat es einen großen Spaß gemacht, mit dem André Heller zusammen was zu erfinden. Er ist eine ganz besondere Figur und in ihm bündeln sich irgendwie so viele Disziplinen und er ist branchenüberspringend alles irgendwie und er ist eine ganz beeindruckende Gestalt für mich und ja, ist so. Und außerdem hat er einen Sinn fürs Schöne und für die Optik und für so Fragen. Der Rosenkavalier kommt meiner Malerei auch enorm entgegen, weil ich beschäftige mich ja mit Menschenmalerei und ich erforsche, wenn man so will, Beziehungen oder zeige immer wieder Fragmente von Beziehungen in meiner Arbeit und der Rosenkavalier hat ja das gesamte Potenzial dafür und insofern sind der Rosenkavalier und ich passen sozusagen großartig zusammen, malerisch auch. Und das haben wir dann versucht zusammenzustellen in der Ausstellung, die Sie im Palais Populaire sehen werden, wo es um Beziehungsfragmente geht in irgendeiner Art. Ansätze, keine Lösungen, aber Fragezeichen. Und wir haben im Bühnenbild auch probiert, im Grunde genommen den Zuschauerraum und den Bühnenraum
stärker zusammenzubringen und den Zuschauer näher ins Geschehen reinzuziehen. Und diese Überwindung, die in einem klassischen Buchkastentheater ja naturgegeben so ist, die irgendwie zu unterminieren, war so ein bisschen auch das optische Konzept. Soll ich da mehr sagen? Naja, wir haben sozusagen das Bühnenbild sehr stark in den Proszeniumsbereich gezogen und haben versucht, das Geschehen eigentlich schon im oder vor dem Orchestergraben beginnen zu lassen und dadurch eine Art von Sogwirkung zu entfalten. Hoffentlich werden wir sie entfalten. Und den Zuschauer reinzuziehen. Das ist so ein bisschen der Ansatz gewesen.
Aber wir haben prinzipiell nach Spaziergängen in Marrakesch und anderswo, mussten wir uns ein Spielmodell ausdenken, von welchem Ausgangspunkt starten wir. Da gab es damals gegen Ende des Ersten Weltkriegs immer wieder Benefizvorstellungen für den Kriegswitwen- und Waisenverein. Und die Hochadeligen haben solche Feste und Festvorstellungen organisiert für Fundraising. Und da haben wir uns eine ideale Vorstellung ausgedacht, wo die größten Stars der Monarchie alle für einen Abend sich versammeln in der Wiener Oper und wo diese Fürstin Marie Thurn und Taxis, die eine Gönnerin von Rilke und vom Hofmannsthal war und der das Schloss Duino gehört hat, wo der Rilke die Duineser begonnen hat, die ihr gewidmet sind, und die hätte dann in unserer Fantasie zum Beispiel eingeladen den Colo Moser, dass er das Bühnenbild macht, oder sie hätte eingeladen auch andere bedeutende Figuren, wie zum Beispiel den Egon Friedell oder den Stefan Zweig, zu statieren in der Vorstellung und so. Das haben wir aber nicht jetzt die Handlung verändert, erfunden, sondern nur damit wir ein Bild im Kopf haben. Daraus haben sich dann Entscheidungen ergeben, wie die einzelnen Akte ausschauen. Und der erste Akt, zum Beispiel, soll ich das erzählen, oder sollen die alle hineinkommen und überrascht sein? Also der erste Akt ist bei der Fürstin geprägt vom Japonismus. Der Japonismus war eine der großen Moden. Um die Jahrhundertwende herum, da gab es jemanden, Afkadio Hearn, der hat Bücher geschrieben, die Bestseller in Europa waren, zu denen auch der Hofmannsthal Vorwort geschrieben hat. Und das hat den Klimt sehr beeindruckt und seinen Kreis. Wir wissen also, dass diese japanische Ornamentalistik und Formensprache eine große Bedeutung hatte nach der Manga-Zeit. Das ist eine Grundidee für den ersten Akt. Für den zweiten Akt, der von Faninal, ein Parvenu, ein Waffenhändler der Armee, ein neureicher Angeber, der nicht sehr gebildet ist, da haben wir uns gefragt, was würde der machen in seinem Palais, und wir sind auf dem Standpunkt, geendet, er würde sich den teuersten Innenarchitekten nehmen, der in der Stadt Geltung hat und sagt, mach mir was, was den Leuten imponiert, die da hereinkommen. Ich verstehe davon nichts, aber mach was. In diesem Sinn ist der einen nicht nur einen teuren, sondern einen guten Innenarchitekten erwischt. Und so kommt zum Beispiel eines der bedeutendsten Werke von Klimt hinein, dieses Palais, das Beethoven Fries. Und das ist ganz organisch, weil wer hätte sich das sonst kaufen sollen als er, der merkt, dass jeder auf das reagiert, auf ein Bild, das einen Skandal, eine Aufregung in der ganzen Stadt erzeugt. Und natürlich die Sophie, die 15 Jahre ist, aus einer Klosterschule kommt, die lehnt sich dann zu dieser Überreichung der Silbernen Rose, heute würde man sagen, die ganzen It-Girls der Stadt ein. Ja? Und sagt, da können Sie endlich was sehen, was Sie normalerweise nie sehen können, weil die waren ja alle nicht zugelassen beim Hochadel, bei so einer Zeremonie. Und das ist das erste Mal, dass da beim niedersten Adel oder Großbürgertum so eine Zeremonie zu sehen ist. Und die reißen sich um die Einladung. Und jede ist natürlich unglaublich gekleidet von den teuersten Couturiers, um sich gegenseitig zu übertreffen. Da kommt dann der Arthur Abesser natürlich mit einer Glanzleistung heim. Das ist ungefähr der Ton des zweiten Akts. Beim dritten Akt ist etwas, ich liebe den Hofmannsthal und ich könnte jetzt Stunden erzählen, was der für eine Bedeutung in meiner Kindheit schon hatte. Und ich hatte eine Serie von Privatheiligen, zu denen ich irgendwie gebetet habe als Kind. Und einer davon war der Hofmannsthal, weil der in der Nähe des Internats seinen Schlüssel hatte, war schon lange tot, in dem ich da eingesperrt war mit Jesuiten. Warum erzähle ich das? Weil der Hofmannsthal eine Merkwürdigkeit in seinem Denken bezüglich des dritten Akts hat, die ich gerne mit ihm besprechen würde. Und ich habe schon einen Termin für ungefähr 4 Stunden nach meinem Tod, wo wir das mal uns gegenseitig erzählen wollen, die Begründungen. Der geht mit der Jungfer, mit der Kammerjungfer, in ein Vorstadtbeisel. Im Grunde will er ihr imponieren. Kein Mensch, der einer Kammerjungfer imponieren will, geht in ein Vorstadtbeisel. Weil dort ist das ganze Jahr und ihr ganzes Leben mit auch ihren normalen Liebhabern. Also haben wir uns gedacht, der geht sicher wohin, wo die normalerweise nicht die geringste Chance hätte, einen Fuß hineinzusetzen. Und es gab beim Adel und beim reichen Bürgertum damals die Mode der Palmenhäuser. Die hatten Privatpalmenhäuser und da haben orientalische Feste stattgefunden. Und dort führt er sie hin, Pech, was er hat, ist das gar keine Jungfer, sondern eben ein Graf, der das eh alles kennt. Und der Humor, der zwischen den Zeilen aufblitzt, der ist uns auch ganz wichtig, weil der Hoffmannsthal hat ja eigentlich eine Komödie vorgehabt, unter anderem. Und was Zweites, was er vorgehabt hat, wo der Großböck so hineinstrahlt, ist, er wollte die Sprachnuancen des Wienerischen auf unterschiedlichen Ebenen darstellen. Da hat natürlich nie einer was davon, der sich das in London anschaut oder in Paris oder auch an der Metropolitan Oper, weil 99,9% im Saal versteht nicht, was der Unterschied zwischen dem Schönbrunnerischen Wien ist, dass die Marschallin spricht, und dem, was der Ferdinand mit einem Meidlinger Erlacher spricht. In Berlin wird es auch keiner verstehen, bis auf ganz wenige, aber glauben Sie mir, das ist viel nuancierter, als man normalerweise wahrnehmen kann. Das ist auch der Grund, warum der Hoffmannsthal gewusst hat, das kann man nie übersetzen. Das ist ein vollkommen unübersetzbares Stück, das muss man immer im Original spielen, da versteht diese Nuance auch niemand, aber man muss sie sich nicht wenigstens auf Französisch oder Spanisch oder Galizisch an. Das sind unsere Grundmuster, und jetzt schweige ich lange.